Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina. Und in der heutigen Podcast-Episode mit dabei ist wieder Felix.
Hallo.
Und wir wollen heute wieder über Spiele reden, die uns persönlich sehr im Gedächtnis geblieben sind. Wir haben ja schon im Rahmen zwei Episoden da gemacht, Spielerinnerung 1 und 2. Und in der ersten Episode haben wir über StarCraft 2 geredet, über Factorio und über Stardew Valley. Und die zweite Episode haben wir dann mit EVE Online, Minecraft, To The Moon und so generell auch nochmal einen kurzen Exkurs hier über narrative Spiele verbracht. Und heute haben wir uns wieder ein paar andere Spiele rausgesucht, die wir aus persönlicher Erfahrung erstmal sehr empfehlen können und die uns auch immer sehr viel Spaß gemacht haben, beziehungsweise es immer noch tun. Und natürlich ist das hier alles sehr, sehr, sehr subjektiv und soll nicht die absolute Wahrheit sein. Aber das sagt, glaube ich, auch schon das Format zu Spieleerinnerung. Und das erste Spiel, über das wir reden wollen, ist Ministry. Und Ministry ist so ein, so eine Mischung aus Tower Defense und irgendwie Factorio gefühlt. Und es geht halt darum, dass man Minen ausbeuten muss auf unterschiedlichen Karten. Und da kommen halt immer Gegnerwellen. Und man muss dann halt entsprechend das Ganze verteidigen und mehrere Rohstoffe ausbauen. Und im Laufe der Zeit gibt es auch immer noch mehr Rohstoffe, die man bekommen muss. Und die ganzen Systeme dann, die ganzen Mechaniken werden dann in sich komplexer. Felix, was sind so deine ersten Gedanken, wenn du so an Ministry denkst?
Soweit ich das noch weiß, beziehungsweise im Gedächtnis habe, hast du mir das Spiel gezeigt damals. Und es hat mich zu Beginn so ein bisschen an Factorio erinnert, weil du ja auch diese Fließbänder aufbaust. Nur war das dann dementsprechend vom Spielsetting anders, weil man ja sich gegen diese Wellen jeweils verteidigen muss und auch während dieser Wellen bauen kann. Das heißt, wenn man quasi irgendwo Unterstützung braucht, kann man dort mit seinem Builder, also mit seinem Schiffchen, was überall die Türme bauen kann, hinfliegen. Wenn man zerstört wird, wird man zurückgesetzt, ist aber gewissermaßen unsterblich, muss dann dementsprechend nur diesen Zeitverlust in Kauf nehmen. Und das fand ich wirklich eine schöne Variante. Das ist ein bisschen dynamischer in dem Fall, auch weil man da ein Zeitlimit hat. Zu Beginn war ich da so ein bisschen, sieht jetzt, wenn man das grafisch anschaut, nach nicht wirklich viel aus. Also so kleiner 2D-Pixel-Look, würde ich sagen. Man betrachtet das Ganze ja von oben. Dann hat man es getestet und man hat dann Welt für Welt gespielt. Die Technologien schalten sich dann frei. Die Rohstoffe werden immer vielfältiger. Man muss mehr abbauen, um dann jeweils eine bessere Kanone in dem Sinne zu bauen. Das Menü, weiß ich noch, war ein bisschen irritierend zu Beginn.
Und was ja auch sehr schön ist, wo wir es ja auch sehr gut gefunden haben, es ist halt, man kann es im Mehrspielermodus spielen. Das heißt, man kann dann halt zusammenspielen. Und ich weiß dann, bei uns war das ja dann immer so, dass ich praktisch irgendwie mich so auf Verteidigung spezialisiert habe und die ganzen Wände und Tower gebaut habe. Und du hast dich dann mehr so auf die Rohstoffproduktion und Veredelung konzentriert, so von der Spezialisierung. Das habe ich dann auch gemerkt, als man kann die Spielstände ja dann auch alleine weiterspielen. Als ich dann bestimmte Sachen für bestimmte Rohstoffe einfach nicht konnte, weil ich einfach nicht wusste, wie es funktioniert hat, weil du dich halt drum gekümmert hast. Und das war dann auch immer sehr, sehr witzig. Aber so grundsätzlich auch ein sehr schönes Koop-Spiel, weil man ja wirklich zusammenspielt, nicht gegeneinander. Man spielt ja dann immer noch gegen diese Alien-Wellen oder was das da ist. Und es macht halt sehr, sehr viel Spaß an der Stelle, ne?
Ja, man muss auch herumexperimentieren, weil du hast ja gerade diese Alien-Wellen erwähnt. Die unterscheiden sich ja von Welle zu Welle und man kann dann nicht einfach stumpf abschalten, den Tower bzw. den Turm für die Verteidigung A hinbauen und dann einfach hoffen, dass das nicht untergeht, sondern man hat für jeden Gegnertyp dann auch spezielle Türme wieder, die man miteinander kombinieren muss. Und da gehört es ja dann auch mit dazu, die anzuschließen an das Versorgungsnetz, weil man hat den Strom und man hat das Wasser, beziehungsweise Wasser eigentlich zu Beginn, aber das kann man dann in späteren Verlauf zu komplexeren Flüssigkeiten in dem Fall umwandeln, dass die Türme stärker werden. Und man muss ja immer dafür sorgen, dass die Stromversorgung bzw. die Versorgung mit Flüssigkeit bei den Türmen als auch Munition das wäre der dritte Punkt, jeweils vorhanden ist. Das heißt, die Fließbänder müssen funktionieren, die Stromleitungen müssen funktionieren. Und man kann ja während so einer Welle nicht einfach nur dastehen, oder sollte es zumindest nicht, sondern man baut ja im Hintergrund gewissermaßen weiter. In dem Fall ist dann teilweise es so abgelaufen, dass man zu Beginn vorne war, erstmal eine Grundverteidigung gebaut hat. Der eine hat sich dann weiter um diese Verteidigung gekümmert und der andere hat dann wiederum die Versorgung gewährleistet, also Minen gebaut, Strom erzeugt, Umwandlungsprozesse ineinander. Das wurde ja dann mitunter recht komplex, wenn man aus einem Stoff dann einen zweiten macht, aus diesem zweiten einen dritten, indem man ihn mit einem vierten Stoff zusammenfügt und ähnliches. Also da muss man mitdenken und auch aufpassen. Gerade wenn man irgendwas baut, kann es sein, dass man dann eventuell eine Stromleitung trennt und vorne nicht mitbekommt, weil man an verschiedenen Fronten auch die jeweiligen Wellen abwehren muss, dass das eine oder andere plötzlich überrannt wird, weil die Kanonen keinen Strom mehr haben oder keine Flüssigkeit mehr haben und sich dementsprechend ja nicht mehr verteidigen können.
Ja, ich weiß, da haben wir dann auch immer sehr viel mit Redundanz gearbeitet, also dass man diese Netze dann ja so spannt, dass wenn an einigen Stellen was durchtrennt wird, da nicht so viel kaputt geht. Man hat ja auch manchmal das Problem, manchmal brechen ja diese Gegner dann auch durch die Verteidigung an einigen Stellen durch, zerstören vielleicht Sachen und da hat man dann ja wirklich das Problem, dass man dann im schlimmsten Fall tun die eben die wichtigste Leitung durchtrennen und alles ist kaputt. Ich muss auch sagen, diese Komplexität, ja, das Spiel ist sehr komplex, so dann im Mid- und Endgame. Aber man wird auch sehr gut rangeführt. Also die ersten Level, da hat man halt nur eine begrenzte Anzahl von Towern und alles ist sehr, sehr einfach und schön. Und das ist dann auch sehr, sehr angenehm. Und man bekommt ja auch wirklich viel Inhalt geboten. Also es gibt dann Planeten und auf diesen Planeten dann unterschiedliche Welten, unterschiedliche Maps oder Levels, auf denen man dann arbeitet. Und ich weiß, wir waren da relativ gut dabei und dann kam plötzlich ein Update mit noch einem neuen Planeten. Also so auch inhaltemäßig ist da relativ viel und diese Level sind ja dann auch miteinander verbunden, dass man zum Beispiel Rohstoffe von einem Level ins nächste schicken kann und solche Sachen. Also das heißt, wir haben dann zum Beispiel irgendwelche Maps zu reinen Produktionsstätten umgebaut, nachdem wir sie durch hatten, um dann halt ja sinnvoll irgendwie Rohstoffe zu liefern. Und man muss ja auch alle seine Rohstoffe dann in diesen Kern bringen, den man da baut und erst dann kann man sie verwerten, wenn sie im Kern sind, um dann halt andere Sachen damit zu machen. Aber ich muss sagen, trotz der Komplexität, also einmal die Heranführung ist sehr gut und selbst dann in den späteren Komplexitätsleveln, finde ich, lässt sich das Ganze sehr gut spielen, ist auch irgendwie sinnvoll miteinander aufgebaut, also dass man da nicht irgendwie denkt, das passt irgendwie nicht, sondern es ergibt immer alles irgendwie Sinn.
Ja, du hast ja gerade den Kern erwähnt. Das Schöne dabei ist, wie ich finde, auch, dass die Wellen ja wirklich an Gegnern auf diesen Kern zusteuern. Das heißt, selbst wenn die Verteidigung noch zum Teil intakt sein sollte, gehen die Gegner einfach querbeet ein. Das juckt die nicht weiter. Und anschließend werden dadurch ja auch verschiedene Gebäude oder Produktionsstränge in dem Sinne zerstört. Das heißt, wenn man Pech hat, kann es sein, dass die ein oder andere Einheit durchrutscht und man dann im Nachhinein die Gebiete jeweils wieder miteinander verbinden muss. Und wenn man eine Karte dann geschafft hat, muss man auch aufpassen, dass die Verteidigung auf dieser Karte bestehen bleibt. Zumindest bis zu einem gewissen Punkt. Es wurde ja gesagt von dir, dass wir die Karten dann gewissermaßen in Produktionskarten umgewandelt haben, um dann auf den weiteren Ebenen uns Rohstoffe zuzuschicken zu können. Allerdings möchte man da ja auch ein wenig Platz haben und da ist es auch schön, wenn man die Verteidigung abbauen kann. Tut man dies allerdings zu stark, dann wird dieses Level bzw. diese Karte wieder vom Gegner eingenommen und man muss sie erneut zurückerobern.
Ja, und was das Spiel ja auch noch, ich finde, sehr besonders macht, das ist ein Open-Source-Spiel, also es wird von unter einer freien Lizenz entwickelt, unter der GPL 3. Man kann sich auch auf GitHub den Quellcode angucken. Und das heißt, wir können da dann auch hoffen, dass das Spiel auch in Zukunft noch Erweiterungen erfährt. Und ist halt für ein Open-Source-Spiel auch sehr, sehr gut poliert. Also das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Man kann es auch auf Plattformen wie Steam kaufen. Da kostet es, glaube ich, 5 € oder so. Also es ist dann mehr so eine Unterstützung für dieses Projekt. Und das ist dann natürlich auch nochmal irgendwie schöner, wenn man das dann entsprechend unterstützen kann. Und was mir auch sehr aufgefallen ist, ich mag ja so Tower-Defense-Spiele eigentlich grundsätzlich super, aber ich finde halt, es gibt sehr viele Tower-Defense-Spiele, die mit irgendwelchen Fantasy-Settings arbeiten. Das finde ich halt immer super langweilig oder super uninteressant. Und es gibt halt so Tower-Defense-Spiele, die mit irgendwelcher fancy 3D-Grafik arbeiten. Und auch das finde ich immer ja grenzwertig. Und wenn ich so an Ministry denke, das hat halt eine sehr, also erstmal so aus der Vogelperspektive, so eine 2D-Perspektive und eine sehr ja, saubere, aufgeräumte 2D-Grafik, was mir persönlich dann ja wirklich sehr viel Spaß macht, das zu spielen, weil es da einfach ja schöner ist und einfach sich besser spielen lässt, übersichtlicher ist. Und ich glaube, diese Grafik sich natürlich auch sehr gut auf die Performance auswirkt, wenn man halt entsprechend viele ja Tower und Gegner und Produktionsstätten, Förderbänder und was weiß ich nicht alles hat.
Was waren so deine Herausforderungen an dem Spiel?
Na, ich habe ja immer so das Problem bei komplexen Spielen, da fehlt mir am Anfang immer so ein bisschen die Motivation, ich sag mal, reinzufinden. Und ich löse das ja dann immer dadurch, dass ich dir das Spiel empfehle. Du spielst es 3 Monate und erklärst mir dann die Sachen, die mich interessieren. zum Thema Handbücher lesen, ne? Ich fand, also so Anfang, ja, man muss erstmal sich so ein bisschen reinfinden, ne? Aber die ersten Level sind halt, wie gesagt, sehr einfach, sehr schön, da kann man das eigentlich sehr gut machen. Und wo ich dann halt wirklich Probleme hatte, wo wir dann aber im Koop-Modus gespielt haben und das dann für mich dann wieder kein Problem war, waren halt so die komplexeren Rohstoffzusammensetzungen, da brauchte man irgendwie das und das und musste das alles hinschaffen. Und das fand ich dann immer ein bisschen anstrengend. Das hast du ja dann so ein bisschen mehr übernommen. Was mir halt total Spaß macht, ist halt dieser ganze Verteidigungsaspekt, wo ich dann halt immer sehr viel, ja, oder und auch das Stromnetz, das habe ich ja auch sehr gerne immer gebaut, mit sehr vielen Redundanzen und so. Und das hat mir immer sehr, sehr viel Freude gemacht. Aber ich glaube, so diese Rohstoffkomplexität am Ende dann, die ist doch sehr, sehr ja, anstrengend gewesen. Wie war es denn bei dir, Felix?
Ja, was die Komplexität angeht, da stimme ich dir zu, das passt. Gerade wenn man mehrere Spiele hintereinander gespielt hat, geht das dann so ein bisschen verloren. Da braucht man dann einfach als Spieler eine Pause. Also das Spiel kann man nicht 8 Stunden am Stück spielen, ohne die Konzentration in dem Sinne zu verlieren. Wenn die Wasserleitungen zum Beispiel kaputt gegangen sind, war das ja mitunter so, dass eine feindliche Einheit vorbeikam. Und bei Wasser ist das zwar kein Problem, wenn das jedoch andere Flüssigkeiten im späteren Spielverlauf sind, dann entzünden die sich mitunter. Und genau zu dem Zeitpunkt braucht man dann in irgendeiner Art und Weise eine Wasserleitung, die dorthin führt, beziehungsweise einen Wasserturm, der das Ganze dann wieder löscht. Ansonsten hat man wirklich das Problem, dass einem die Karte gewissermaßen abbrennt. Und das war dann immer so, Panik, wo kriege ich jetzt Wasser her? Wo ist das? Da muss ich ja noch die Leitung legen, dann muss das mit Strom versorgt werden. Und in der Zwischenzeit ist gewissermaßen ein Großteil der Karte abgebrannt. Das hat man zum Teil geschafft, zum Teil war es auch ein auswegloser Kampf. Aber das macht, finde ich, so ein bisschen den Charakter des Spiels aus. Auch so dieses, wie baue ich die Karte aus? Jede Karte hat ja ihre eigenen Ecken und Kanten, ihre Rohstoffquellen, die jeweils verteilt sind. Und da muss man dann an engen Stellen aufpassen, dass alles in den Kern geleitet wird. Denn erst wenn die Ressourcen im Kern sind, kann man auf der Karte etwas bauen. Das Ganze wird mit Fließbändern gemacht. Und wenn man dann dort eine Engstelle hatte, musste man gucken, wie man das jeweils in den Kern leitet. Man hat 5 Rohstoffe, 5 Bahnen an Laufbändern, aber diese Engstelle war nur 3 Felder breit. Und das kann man dann teilweise mit verschiedenen Fließbandbauteilen lösen, zum Beispiel Filter oder Brücken in dem Fall. Man kann das mitunter auch umgehen, dass man das Fließband einfach verlängert und versucht, an einer anderen Stelle der Karte das Ganze in den Kern zu leiten. Das führt mitunter auch in den Produktionsprozessen zur Verstopfung, denn sobald man etwas Falsches in die Fabrik leitet, bleibt es stehen. Und irgendwann im Verlauf des Spiels fällt einem auf, wir haben ja gar kein Glas mehr. Und dann hat man als Spieler diese Herausforderung, in diesem Wirrwarr beziehungsweise in dieser komplexen Verteilung von Laufbändern und ähnlichen Prozessen das Ganze zu suchen, wo genau ist jetzt was verstopft. Und das gepaart mit dem Druck, weil man ja von Welle zu Welle in dem Sinne springt und sich verteidigen muss, ist wirklich so ein Punkt, der sehr herausfordernd ist, aber der auch sehr schön ist auf der anderen Seite.
Ja, ich erinnere mich da auch daran, dass wir praktisch dann in der Nähe des Kerns auch so Tresore hatten, wo man halt nochmal Rohstoffe lagern konnte. Und im Falle eines Rohstoffabbruchs praktisch dann die Tresore, die Förderbänder umgedreht haben und dann sozusagen unseren Kern ein bisschen notbefüllt haben, bis wir halt wieder entsprechend alles repariert hatten. Das macht schon ziemlich viel Spaß und ist ziemlich angenehmes Spiel. Grundsätzlich kann man sagen, es ist wirklich ein sehr schönes Tower Defense und Echtzeitstrategiespiel. Es macht da wirklich Spaß. Es gibt immer neue Updates und so weiter. Und es ist wirklich ein ziemlich tolles Spiel. Es ist wirklich stundenlang. Und wer Tower Defense liebt, der sollte sich das wirklich anschauen. Wie ist deine Meinung dazu, Felix? So, wenn du nochmal so ein Fazit über Ministry ziehen müsstest?
Ja, wie gesagt, es erinnert mich an Factorio. Wer sowas mag, diese Komplexität, dieses Aufbauspiel zusammen einfach mit dem Komplexen, für den ist das auf jeden Fall was. Und ich persönlich finde, das ist ein super Spiel. Also es ist auch nicht so teuer. Das heißt, man sollte es mal ausprobieren. Im besten Fall hat man viele Stunden Spaß damit. Im schlimmsten Fall hat man 2-3 Euro in den Sand gesetzt.
Ja, und damit kommen wir dann zu unserem nächsten Spiel. Und zwar Graveyard Keeper. Und Graveyard Keeper ist so eine Indie-Simulationsspiel. Ich würde so ein bisschen mit Stardew Valley in einen Topf werfen, auch wenn die Themen sich völlig unterscheiden, aber so die Grafik und so Interaktion zwischen den Elementen fühlt sich so ein bisschen so an. Und man ist halt ein moderner Mann und nach einem Unfall wacht er plötzlich in so einer Welt auf und wird zum Friedhofswärter ernannt. Und diese Welt ist so mittelalterlich angehaucht. Und er muss jetzt den Friedhof und die umliegende Gemeinde verwalten und versucht dann halt irgendwie ja die Dorfbewohner zu erfüllen. Und diese Geschichte ist halt auch irgendwie ja durchzogen dann von schwarzem Humor und auch entsprechenden moralischen Dilemmen. Also man muss dann die Leichen irgendwie ausgraben und irgendwo hinbringen und oder sie vergraben. Und hat dann auch eine Reihe von ungewöhnlichen Entscheidungen, die man so machen muss. Wie sind so deine Gedanken zum grundsätzlichen Setting, Felix?
Der leicht makabere Humor wurde ja schon erwähnt. Das Setting an sich zusammen mit diesem Humor ist dann auch wirklich eine schöne Kombination, die mir sehr liegt. Ich fand das Spiel leider etwas zu kurz an einigen Stellen, beziehungsweise ein wenig flach in dem Sinne, also nicht so komplex. Es sind wirklich schöne Ansätze dabei gewesen, zu dem Zeitpunkt wohlgemerkt, als ich es gespielt habe. Das ist auch schon ein wenig länger her und in der Zwischenzeit, glaube ich, wurde das Spiel ja weiterentwickelt, beziehungsweise es kamen Inhalte mit dazu. Ich habe es noch recht geradlinig im Gedächtnis, also man wurde gewissermaßen dorthin geführt, wo man jetzt sein sollte. Vom Bewegungsrahmen dementsprechend gab es da selten Seitenquests oder ähnliches. Die hätten in dem Fall die Welt ja ein wenig tiefgründiger bzw. lebendiger gemacht.
Wobei ich da auch sagen muss, ich fand es auch relativ angenehm, dass das Spiel nicht irgendwie 100 Spielstunden gehabt hat, weil man dann auch am Ende fertig werden konnte und sozusagen das Ganze abschließen konnte. Ich sag mal, Stardew Valley spiele ich ja heute noch. wobei, da habe ich es einmal auf der Switch ja komplett gespielt und dann auf PC nochmal. Und da kam jetzt wieder ein neues Update, also da ist ja auch die Inhalte. Da kann ich bei Graveyard Keeper jetzt natürlich auch nicht sagen, ob noch was dazugekommen ist, weil das ist ja bei mir auch schon eine Weile her, dass ich das gespielt habe. Aber ich muss auch sagen, ich habe es damals, glaube ich, ursprünglich auf dem iPhone gespielt. Also man konnte es auch mobil sehr schön spielen und das war irgendwie sehr angenehm und dann hat halt so ein bisschen über diese ganze Welt dann erfahren, in diese Nachwelt oder was das da war. Also ich fand, es war so ein schönes kleines, so ein schönes Kleinod, wo man wirklich Spaß mit hatte und Freude mit hatte. Und ich mag ja sowieso so Spiele, die auch wirklich eine Geschichte haben, wo dann ein bisschen was erzählt wird. Und da war das natürlich dann ja eigentlich ziemlich großartig, möchte ich mal sagen. Hattest du es auf dem PC gespielt, Felix?
Ja, Graveyard Keeper habe ich auf dem PC gespielt. Finde ich auch super. Ich glaube, dass das auf so kleinen Displays auf dem Smartphone auch machbar ist. Auch so für zwischendurch. Da wäre ich aber, glaube ich, nicht mit klargekommen persönlich. Bin aber auch nicht wirklich der Typ, der auf dem Smartphone in irgendeiner Art und Weise spielt. Also so einen gewissen Bildschirm von der Größe her brauche ich schon. Ich habe dann dementsprechend auf dem PC meinen Friedhof ausgebaut und man muss ja dort einen Weg finden, wie man sich moralisch beziehungsweise von den Kosten her über Wasser hält. Dazu muss man die Leichen, die einem gebracht werden, ausnehmen. Man bekommt dann Organe, beziehungsweise kann daraus dann im späteren Verlauf auch noch andere Dinge machen. Zum Teil benutzt man diese auch, um das eine oder andere freizuschalten. Es gibt das eine oder andere Event, wie zum Beispiel Hexenverbrennung. Aber grundsätzlich ist der Fokus, wie ich finde, darauf gelegt, dass man seinen Friedhof ausbaut und dementsprechend dann nach und nach auflevelt. Begleitet wird man dabei, ich weiß nicht mehr seinen Namen, aber ich habe ihn noch so als blau leuchtenden Totenkopf in Erinnerung. Gewissermaßen der kleine Helfer, der zu Beginn entdeckt wird, und er weiß auf jeden Fall mehr, erklärt dem Spieler dann die Grundlagen, und man weiß nicht ganz genau, ob dieser Begleiter, den man dann hat, beziehungsweise Lehrmeister, so ganz reine Absichten hat oder ob er einen nur ausnutzt. Und das ist dann auch so ein kleiner Punkt, wo man sagt, oh, schön, der hat Charakter, so von den Gesprächen her ist das echt schön gemacht. Erinnerst du dich noch an ihn, diesen kleinen Helfer?
Ja, er hieß Gary und ich habe auch gerade nochmal nebenbei nachgeguckt und es gibt wohl mittlerweile ein DLC, was so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zum Beispiel dieses Schädels erklärt und auch die Hintergrundgeschichte dieser ganzen Welt ein bisschen aufschlüsselt.
Gute Nachricht, schlechte Nachricht. Schön, dass es den DLC gibt. Und dann werde ich demnächst mal da wieder ein wenig eintauchen. Weil ich hoffe, das Spiel hat sich in den Punkten, die mir damals ja nicht ganz so gut gefallen haben, ein wenig verbessert.
Ja, also ich fand, es war so ein kleines, feines Spiel würde jetzt aber nicht wegen der zusätzlichen DLCs, da gab es irgendwie zwei, drei kleinere wohl, würde ich jetzt aber nicht nochmal anfangen, es zu spielen, weil aus meiner Sicht, ich habe es durchgespielt, das ist dann, ja, es ist irgendwie fertig. Im Gegensatz zu Stardew Valley, da hast du halt immer neuen Content, neue Inhalte und kannst dann wieder weiterspielen. Da reizt es mich dann eher, hier in dem Fall eher nicht. Aber ich muss sagen, es ist ein sehr schönes, kleines Spiel gewesen. Wie ist so dein Fazit für Graveyard Keeper, Felix?
Ja, zugegebenermaßen im Vergleich zu Stardew Valley würde ich jetzt auch nicht sagen, okay, ein bis zwei DLCs. Bei Stardew Valley würde ich sofort sagen, ja, hole ich mir und spiele das Ganze erneut durch. Bei Graveyard Keeper ist es jetzt meinerseits so, ich setze mir die DLCs auf die Wunschliste und gucke dann mal, wann sie runtergesetzt sind und würde dann das Ganze nochmal neu spielen. Es ist gewissermaßen ein Gelegenheitsspiel. Man hat die Ausrüstung, man kann Dinge sammeln, also Pflanzen, Insekten und ähnliches. Man kann angeln, Bergbau betreiben. Aber viel zum Beispiel vom Dorf, von den Leuten, mit denen man eigentlich im Spiel interagiert hat, ist mir zum Beispiel auch nicht im Gedächtnis wirklich geblieben. Bei Stardew Valley hingegen fallen mir als Vergleich sofort wieder Leute ein, wo ich sage, ach, die Geschichte, das ist irgendwie von der Welt lebendiger.
Ja, es ist schön, dass du das sagtest. Es geht ja um lauter tote Leute in dem Spiel. Da ist die Welt von Stardew Valley natürlich etwas lebendiger. Aber nein, ich weiß, was du meinst. Ja, es ist da ein bisschen anders, genau. Ja, und das nächste Spiel auf unserer Liste ist Seven Days to Die, was ganz interessant ist, weil das vor einiger Zeit so in der ja fast 1.0er-Version jetzt rausgekommen ist. Ich glaube, es ist noch nicht ganz offiziell die 1.0er-Version. Das Spiel ist sozusagen seit Ewigkeiten im Early Access gewesen, im positiven Sinne, weil es auch immer weiterentwickelt wurde. Und bei Seven Days to Die ist, ja, handelt es sich um so ein Open-World-Survival-Horror-Spiel, wo man halt ja in einer Welt ist, so eine postapokalyptische Welt, die von Zombies überrannt wird. Man muss halt Ressourcen sammeln, Waffen, Werkzeuge herstellen, Schutzräume bauen und sich irgendwie gegen die Zombies verteidigen. Und alle 7 Tage ist halt dieser Blutmond und dann werden die besonders aggressiv. Und ja, das ist so das grundlegende Setting in dieser Welt. Und da erstmal die grundsätzliche Frage, Felix, magst du Zombiespiele?
Das kommt immer auf die Zombies an, glaube ich. Plants vs. Zombies ist ja auch gewissermaßen ein Zombiespiel. Dementsprechend ja und nein. Hier ist es ganz nett, weil man wieder diese Aufbauelemente hat. Man sucht sich auch die Ressourcen zusammen und muss auch am Tage immer aufpassen, dass man nirgendwo attackiert wird. Also es macht schon Spaß, mit Zombies zu spielen, beziehungsweise sich gegen diese Zombies zumindest virtuell verteidigen.
Und was ist so deine erste Erinnerung an Seven Days to Die? Weil das Spiel ist ja wirklich doch schon relativ alt.
So diese leere Welt in dem Sinne, man wird irgendwo reingeschmissen, man wacht auf, hat nur ein Zettelchen von irgendjemandem, der einem anscheinend gut gesonnen ist. Durch diese Zettelchen kriegt man dann die Grundlagen vermittelt. Und zu Beginn war ich noch so mit dem Gedanken drin, okay, man baut hier anscheinend. Man kann sich entweder was Neues bauen oder nutzt noch die Ruinen von anderen Dingen. Man weiß nicht ganz genau, wieso, weshalb, warum, was ist eigentlich passiert. Und war dann sehr überrascht, zum ersten Mal ein Händler bzw. eine Art von Zivilisation zu entdecken. Also so ein kleiner Handelsaußenposten mit 2, 3 NPCs war das zu dem Zeitpunkt. Man rüstet sich ja dann auch aus und versucht ja dann nach und nach seine Festung auszubauen. Dieser Blutmond, den kann man von der Schwierigkeit her auch anpassen. Je nach Spielstil, ob man das etwas ja, ruhiger angehen lassen möchte oder ob man wirklich die Herausforderung sucht, da wäre das möglich, das Ganze anzupassen. Und auf der anderen Seite ist es dann auch so, dass man ja im Spiel nicht alleine sein muss. Also man kann das mit anderen Spielern spielen, beziehungsweise darauf ist es ja meines Erachtens auch ausgelegt, dass man sich zusammenschließt, um gerade gegen diese größeren Ansammlungen von Zombies, die einen alle 7 Tage angreifen, zu bestehen.
Ja, ich muss sagen, also alleine hat mir das Spiel damals jetzt nicht so viel Spaß gemacht, sondern es war dann wirklich der Koop-Modus. Ich habe das dann auch mit 4, 5 Leuten zusammengespielt. Das war sehr schön. Dass das Zombie-Spiel an, also die Zombie-Genres an sich, bin ich mittlerweile echt wirklich drüber. Also wenn ein Spiel sagt, es ist irgendwie ein Zombie-Spiel, dann sage ich so, okay, danke, nein. Aber Seven Days to Die, da habe ich doch sehr viele schöne Erinnerungen dran. Also irgendwann bin ich immer dazu übergegangen, man hat ja dann irgendwie seine Verteidigungsfestung gebaut und ich habe mich dann immer tiefer in den Boden gegraben und habe mir dann unten so einen riesigen Bunker gebaut, der wirklich super verstärkt war mit auch einem, ja, mit Absicht aufgelassenen Zugang dann, wo dann die Zombies kamen und man dann so sich verteidigen konnte. Aber praktisch, ich habe mich dann mehr so versteckt und halt auf große Bunkeranlagen gesetzt. Das war irgendwie immer sehr, sehr schön und interessant. Und kann mich auch so schöne Sachen erinnern, wie da war ein Einkaufszentrum und ich bin rein und das war alles, überall waren Zombies und das war alles so, ja, doof. Und ich habe dann einfach außen angefangen, von diesem Einkaufszentrum die Wände einzureißen, bis das ganze Zentrum mit sich zusammengestürzt ist und ich danach, als es zusammengestürzt war, halt in Ruhe praktisch alles durchsuchen konnte, weil es dann ja wieder am Licht war, mehr oder weniger. Also da die Physik, die Gebäudephysik ist auch irgendwie sehr schön. Man halt beim Bauen noch so ein bisschen auf Statik achten muss, jetzt nicht übermäßig, aber wenn man halt so ein bisschen zu sehr ja unstatisch baut, dann brechen die Dinge halt zusammen. Das fand ich auch immer sehr, sehr angenehm. Wie war das bei dir?
Ja, an dieses Einkaufszentrum erinnere ich mich auch noch. Mitunter auch an das ein oder andere Gebäude, in dem ich drin stand, während es nun ja zusammenfiel. Und da war dann ein anderer Spieler beteiligt, der das Ganze zusammenstürzen hat lassen. Man ist allerdings, um beim Einkaufszentrum zu bleiben, oftmals nicht sicher, ob dieses Gebäude, in dem man sich befindet, nun sicher ist oder ob um die Ecke noch irgendwo ein Zombie wartet. Ich hatte immer das Gefühl, da ist doch irgendwas. Teilweise hört man die, mitunter allerdings auch ist es wirklich sehr still. Dass man denkt, man ist in Sicherheit und man hat immer das Gefühl, dass sie sich an einen heranschleichen.
Ja, das habe ich auch oft gehabt, dass ich sag mal, fröhlich spazieren gewesen bin und plötzlich war da irgendwie ein Zombie oder ich war mal in so einem Gebäude-Dings, das war so so ein kleines, ja, wie so ein Sheriff-Büro am Wasser und ich bin halt hin und bin dann rein in den einen Raum und plötzlich kam da irgendwie aus einem Schrank oder Nebenraum, ich weiß es nicht mehr genau, kam da halt ein Zombie raus und das war dann irgendwie ja, sehr erschreckend, / gruselig. Das Spiel wurde ja im Early Access immer weiterentwickelt. Und ich muss sagen, was mir so ein bisschen ja aufgefallen ist oder ich weiß nicht, ob es bei dir genauso war, da kannst du ja gleich mal was zu sagen. Also wenn ich es jetzt in neuer Zeit nochmal angestartet habe, es hat mich irgendwie nicht mehr so gecatcht. Also irgendwie war der Reiz einfach raus und also es war schön, die vielen, vielen Spielstunden, die ich damit gespielt habe. Aber so heutzutage irgendwie, wenn ich es jetzt nochmal neu starte, ich weiß nicht, es zündet irgendwie nicht mehr richtig. Wie ist das bei dir, Felix?
Ja, ich kann das auch nicht ganz beschreiben. woran das Ganze liegt, dass es einen nicht mehr wirklich so in den Bann zieht. Vielleicht ist es einfach dieses Zombies sind überall. Und zu dem Zeitpunkt, als wir das gespielt haben, war das noch ein bisschen anders vom Flair beziehungsweise von der Atmosphäre her. Allerdings glaube ich auch, dass es im Early Access das eine oder andere Mal abgestürzt ist. Und dementsprechend ist das vielleicht auch so ein bisschen dem geschuldet, dass man da zum Teil einfach eine Pause zwangsbedingt dazwischen hatte. Und wenn man das jetzt am Stück spielt, natürlich auch ein anderes Spielerlebnis ist. Kann aber auch einfach daran liegen, dass man es bereits gespielt hat. Und es gibt ja kein Spielziel in dem Sinne. Man spielt ja und irgendwann gewinnen die Zombies, weil es wird von Welle zu Welle schwieriger, diese abzuwehren. Das Ganze ist dementsprechend nur eine Frage der Zeit, bis die Zombies gewinnen. Und das ist so ein Punkt, bei dem ich persönlich sage, ja, man kann es spielen, es macht Spaß. Allerdings möchte man das, was man ja aufgebaut hat, das, was man mit den anderen Spielern zusammen aufgebaut und erlebt hat, in irgendeiner Art und Weise ja auch bewahren. Und wenn man dann 8 Stunden in das Spiel reinsteckt, Welle XYZ kommt und reißt dir alles rein und das Spiel ist vorbei, das ist dann irgendwie so unbefriedigend. Also man hat davon nicht wirklich viel. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine Herausforderung zu sagen, ja, wie weit komme ich denn? Schaffe ich die nächste Welle noch? Müssen wir das machen? Wo sind die Schwachstellen in unserer Verteidigung? Wie können wir das besser machen und ähnliches? Aber grundsätzlich kann man in dem Sinne eigentlich nur verlieren. Und vielleicht fehlt dadurch ein wenig der Reiz.
Wo du das mit dem Bewahrenswert sagst, ja, das ist dann auch eine Sache, die mir einfällt, dass praktisch ich ja damals auch einen 7-Days-to-Die-Server betrieben habe und da dann irgendwie mal ein halbes Jahr nicht gespielt habe und dann waren praktisch diese Serverdaten noch inkompatibel. Das heißt, diese Welt, die man dann aufgebaut hatte, die war dann auch irgendwie weg und man kam nicht mehr drauf. Und das war dann natürlich auch so ein bisschen traurig. Ja gut, es war Early Access, also ich mache da den Machern keinen Vorwurf. Aber wenn ich überlege, ich betreibe ja auch einen Minecraft-Server seit mittlerweile, ich weiß nicht, Minecraft gibt es jetzt 15 Jahre, also es dürften dann etwa 15 Jahre sein oder so. Und da ist halt die Welt immer noch da. Also die hat jedes Minecraft-Update bisher mitgenommen und man kann halt dann auch so schön in Nostalgie schwelgen und sich diese Welt anschauen. Ne? Das ist halt alles immer sehr, sehr ja schön und toll und durch diese Riesenmenge gehen. Und das ist bei 7 Days to Die, da existiert es dann halt wirklich nur noch in der Vergangenheit. Beziehungsweise in der Erinnerung. Aber ich muss auch wirklich sagen, es ist ein schönes Spiel und man kann es dann, wenn einen das Thema interessiert oder das Genre, kann man sich das wirklich antun und dabei einfach Spaß haben, vorzugsweise im Koop-Modus. Ja, und da kommen wir dann zu unserem letzten Spiel heute, wobei es ist ja ganze Spielereihe, nämlich XCOM. Wenn du XCOM hörst, Felix, was ist so der erste Gedanke, den du da hast?
Terror from the Deep in dem Sinne. Es kommt mir sofort in den Kopf. Es war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon der zweite Teil oder die Erweiterung. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ist einfach viel zu lange her. Und dann dementsprechend die neue, überarbeitete Version, die XCOM 2-Spiele-Serie in Anführungszeichen. Damals begann das ja noch mit dem PC unter DOS, wo man das gespielt hat und so ganz, ganz schlimme Grafik von oben gesehen. Spielziel ist es ja in dem Sinne, die Alien-Invasion abzuwehren. Und dadurch wurde die XCOM gegründet, eine ja, Vereinigung der jeweiligen Länder, die Geldmittel geben. Und dafür möchten sie dementsprechend von dieser Alien-Invasion geschützt werden. Je nachdem, wie gut man das macht, kriegt man mal mehr, mal weniger Geld. Und ich bin da wirklich sehr froh, dass es davon, wie gesagt, eine Neuauflage gibt, die auch sehr spielenswert ist, meines Erachtens. Ich fand das damals wirklich mit den ersten Teilen auch immer so faszinierend, weil diese unheimliche Atmosphäre, dieses Unbekannte war da einfach mit drin. Und das ist ein Punkt, den ich sehr zu schätzen weiß, diese Erklärung mitunter auch, also die Waffen, die Forschungsberichte, die man in dem Spiel hatte, waren faszinierend. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon bei den ersten Teilen möglich war oder ob das erst im Verlauf der Serie in dem Fall zusammenkam. Grundsätzlich ist es so, dass man seine Basis ausbaut und man hat Abfangjäger. Sobald man das UFO dann im besten Fall erfolgreich abgewehrt hat, stürzt es ab und man kann die Einschlag- bzw. Absturzstelle noch untersuchen. Da muss man natürlich vorsichtig sein, weil man nie weiß, gegen welche Aliens man antritt. Man hat zu Beginn überhaupt keine Erfahrung, nur so Standard-Menschenausrüstung, nenne ich es mal. Also die Waffen, die man auch in der Realität kennt. Das Ganze ändert sich dann natürlich mit dem Verlauf der Zeit, weil man diese Alien-Technologie adaptiert, in seine eigene einbaut gewissermaßen und einfach verbessert. Dadurch bekommt man dann bessere Rüstung, Energiewaffen, so kleine Gadgets wie Betäubungsgranaten und ähnliches, was mich jetzt auch wieder daran erinnert, dass man ja auch Aliens lebendig einfangen konnte, was dem Spiel dann ja eine weitere strategische Note gegeben hat. Und das war dann immer so, wo befinden sich die Aliens? Welche Art ist das jetzt? Und zu Beginn hat man ja die einfachen Varianten und deckt Stück für Stück dieses Puzzle auf. Also da sind so schöne viele Dinge drin. Da möchte ich dir jetzt allerdings nicht komplett alles einseitig einmal als Monolog vortragen, sondern wie erinnerst du dich denn daran? Was war so das fesselnde Element, was dir im Kopf geblieben ist?
Ja, es ist ja bei dieser ganzen Simulation, also das Setting war ja immer irgendwie Aliens infiltrieren die Erde oder den Weltraum oder was auch immer. Und XCOM muss halt als letzte paramilitärische Organisation die Verteidigung des Planeten sicherstellen, muss dann auch im Management-Teil ja auch die Finanzierung durch die unterschiedlichen Unterstützerstaaten sicherstellen. Also wenn ich irgendwie über Südamerika die UFOs immer nicht abschieße, dann sagt Südamerika irgendwann, okay, wir streichen dir die Mittel. Und was mir halt immer, sind ja immer so zwei Ebenen. Einmal dieser Teil, wo man diese XCOM-Basis so aufbaut, neue Technologien erforscht, die Außerirdischen seziert und halt Dinge herausfindet. Und dann die taktische Ebene, diese rundenbasierte Kämpfe. Und ich muss sagen, diese taktische Ebene, diese rundenbasierten Kämpfe, das ist ja was viele Leute sagen, das gefällt ihnen super toll. Und das ist so wirklich das Tolle daran. Und das war immer der Teil, der mich wirklich gelangweilt hat. Der immer so, kann man das bitte überspringen? Ich fand diese strategische Ebene, das Aufbauen der Basis, das Abschießen der UFOs, das fand ich immer super. Aber ich wollte eigentlich nie in diese Einsätze. Also es gibt ja auch dann so, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, so inspirierte Titel davon, so kommerzieller und Open-Source-Natur. Und da gab es, glaube ich, einen auch, wo man dann praktisch die Einsätze einfach immer überspringen konnte, beziehungsweise sie einfach ja durchrechnen lassen hat, anhand seiner Soldaten, die man reingeschickt hat. Und das fand ich halt immer super, weil dann konnte ich mich wirklich auf den Teil, diesen strategischen Teil halt konzentrieren, meine Basis ausbauen. Das war halt das, was mir echt ja Spaß gemacht hat und Freude bereitet hat. Während das andere, das war halt also auch bei den neueren Teil, dieser Basisteil, der hat mir immer so viel Spaß gemacht, aber dann immer zu den Missionen zu müssen und ach, das war dann immer so anstrengend und aufreibend. Das war dann immer, wo ich gesagt habe, nein, das möchte ich eigentlich ja nicht.
Ja, das kann ich zum Teil nachvollziehen. Je nachdem, wo man da war, kann das mitunter ein wenig stressig gewesen sein. Allerdings finde ich, das ist einfach ein essentieller Teil des Spiels. Bei den ersten Teilen war es ja noch so, dass man mitunter 9 von 10 Aliens besiegt hatte und man dann die Karte absuchte nach dem 10. Alien. Und man wusste nicht, wo sie sind.
Oh ja, das kommt mir sehr bekannt vor.
Und dann hat man gerade so noch zu den Zeiten damals, waren die Ladezeiten etwas länger. Dementsprechend konnte sich das mitunter hinziehen. Allerdings ist es ja auch so, dass die Außenteams, also die Leute, die du mitnimmst, deine Soldaten, die sind sehr wichtig in dem Spiel. Die kann man nicht einfach so ersetzen. Die leveln mit jedem Kampf auf. Man hat zwar natürlich einen Markt, wo man weitere Soldaten anstellen kann. Allerdings sind diese dann meist, beziehungsweise in fast allen Fällen, einfach von der Erfahrung her niedriger angesiedelt als die, die du bereits in deinem Team hattest. Dementsprechend haben sie auch schwächere Werte. Und das ist dann immer ein sehr starker Verlust, wenn man über verschiedene Missionen sein Team aufgebaut hat. Die Waffen und ähnliches natürlich auch. Das Beste vom Besten gibt man den Leuten mit. Und plötzlich wird einer angeschossen Man versucht ihn zu retten, kommt ins Kreuzfeuer, muss sich dann wieder zurückziehen und sieht dann traurigerweise zu, wie dieser eine Soldat, in dem man so viel Zeit und Energie und Geld investiert hat, auf dem Schlachtfeld verbleibt. Schön war allerdings auch, dass man sich zurückziehen konnte. Man musste nicht den Kampf suchen, sondern wenn man gemerkt hat, oh, das ist eine Absturzstelle, das sind neue Gegner, die sind mir überlegen, dann konnte man sein gesamtes Team in sein Schiff zurückrufen und dann anschließend starten. Das hat natürlich dazu geführt, dass der Ruf der Organisation ein wenig gelitten hat und man dementsprechend weniger Geld bekam. Allerdings hat man seine Soldaten dementsprechend auch für den nächsten Kampf noch bereit.
Ja, das kenne ich auch. Also ich habe dann manchmal auch in Anführungszeichen andere Soldaten nach vorne geschickt, weil ich halt meinen kampferprobten Soldaten dann vielleicht nicht so opfern wollte an der Stelle. Also das war auch immer schön, dann so wie der strategische Teil und auch die Leute mit, man musste die auch mit Ausrüstung versorgen, dann teilweise, dass sie entsprechende Waffen, entsprechende andere Sachen bekommen haben. Und also da ist schon viel Tolles dabei gewesen. Wir haben ja die ganzen Serien dann gehabt, also hier UFO Enemy Unknown, XCOM Terror from the Deep, dann gab es ja noch XCOM Apokalypse, XCOM Interceptor. Gibt ja auch diesen XCOM-Teil, der irgendwie in den 60ern oder 50ern spielt, ich weiß nicht genau, so als Ego-Shooter. Und jetzt die neueren Sachen, die neue XCOM-Serie, XCOM Enemy Unknown, XCOM Enemy Within, XCOM 2. Und ich glaube, der neueste Teil ist irgendwie XCOM Chimera Squad, wo praktisch dann nicht mehr dieser globale Ansatz gefahren wird, sondern die Aliens und die Menschen so eine Art Frieden haben und es so eine Stadt gibt, wo sie dann jetzt mal so prototypisch zusammenleben und man dann diese Sachen da machen muss. Aber an sich muss ich immer sagen, also XCOM hat immer sehr viel Spaß gemacht, auch wenn mich der rundenstrategische Teil, den viele ganz toll finden, also die rundenbasierten Kämpfe, sehr, sehr schön finden, dass ich das halt überhaupt nicht gut fand. Aber es gibt ja auch, wenn man sowas mag, es gibt ja auch dann so kommerzielle Spiele, die so ein bisschen inspiriert sind. Und es gibt halt auch Open-Source-Spiele, wie zum Beispiel UFO Alien Invasion oder es gab mal, es ist mittlerweile nicht mehr gepflegt, X-Force Fight for Destiny, was auch so ein Spiel war, ich glaube sogar eine deutsche Entwicklung, was damals, glaube ich, in Delphi entwickelt wurde bis 2011 und dann ist das irgendwie alles eingeschlafen, wo man halt wirklich sagen muss, also da war immer sehr viel, dieses Konzept war immer sehr, sehr beliebt, dass auch Leute das dann gespielt haben. Also mir würde, glaube ich, ein XCOM gefallen, was wirklich auf die strategischen Aspekte setzt und dann halt ausrechnet diese rundenbasierten Kämpfe, weil ich will das eigentlich gar nicht selber spielen. Also es gibt ja dieses Phoenix oder Phoenix Command, ich weiß nicht genau, wie es heißt, wo praktisch auch wieder dieses rundenbasierte aufgegriffen wird, was auch so ein bisschen wie ein inoffizieller Nachfolger gilt. Und aber praktisch ja da der Spielspaß dann für mich nicht so ist, weil es strategisch, also ich mag dieses ganze rundenbasierte Kämpfen nicht, das war mir dann immer zu aufwendig. Ich fand den strategischen Teil halt so gut, dass ich dann das rundenbasierte immer mitgemacht habe, um halt den strategischen Teil weiter zu spielen und diese Story über die Aliens und so rauszufinden. Wie ist dein Fazit für XCOM?
Durchweg positiv, bis auf diese kleine Ausnahme in den ersten Teilen, wie gesagt, dass man dieses eine Alien, was sich irgendwo auf einem Feld in der zweiten Ebene ohne Treppe in einem Haus versteckt hat. Aber man muss wirklich zugute halten, das Spiel ist durchdacht. Es ist unglaublich vielfältig. Also man hat diese unterschiedlichen Arten von Aliens, die von so kleinen Sprintern bis zu Berserkern gehen. Und dann hat man ja auch jeweils Nah- und Fernkampfeinheiten, Einheiten mit speziellen Effekten. Das Ganze geht ja dann in den Psi-Bereich über, das heißt in Richtung Gedankenkraft. Man hat die jeweiligen Ausrüstungsmöglichkeiten bei den Soldaten, die unterschiedlichen Waffen, die Rüstungen, die man den Soldaten anlegen kann. Wie gesagt, die Gadgets und Ähnliches, bis hin zu, dass man seine Soldaten auch ersetzen kann durch zum Beispiel Roboter, die dann auch spezielle Fähigkeiten haben. Man muss auf dem Schlachtfeld dann darauf achten, wie man steht, wo man steht, ob man in Deckung steht oder nicht, wie man vorgeht, wie das Terrain ist und Ähnliches. Man muss auf seine Munition achten und dann grundsätzlich ist das einfach so schön harmonisch, nenne ich es mal, dieser eine Teil, in dem man seine Basis baut und das andere dann auf dem Schlachtfeld zusammen mit der Hintergrundgeschichte, die dann nach und nach erforscht wird, weil irgendwann besiegt man ja gewissermaßen den Endboss und bis dahin hat man so eine schöne Geschichte, die sich Schritt für Schritt zusammensetzt. Und das ist wirklich diese drei Ebenen, die strategische, die taktische als auch die Hintergrundgeschichte, finde ich hier persönlich einfach super zusammengesetzt, super, also unglaublich vielfältig einfach. Und das ist auch dieses, ich möchte jetzt mehr wissen. Das ist so ein Part, der da wirklich so mit reingespielt hat. Ich möchte jetzt mehr wissen, ich möchte jetzt wieder raus, ich möchte das nächste Alien einfangen, böse das klingt, sezieren und dann herausfinden, was das eigentlich bedeutet. Also was steckt dahinter? Das war so dieser große Punkt, der einem einfach die Energie gegeben hat, da mitunter das gesamte Spiel in einem Zug durchzuspielen. Dass man da wirklich stundenlang saß und dann irgendwann so müde vorm PC war, dann, ich will das jetzt aber noch wissen, aber ich bin auch müde. Also es ist ein Spiel, was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich einfach mit Herzblut, wie man so schön sagt, dabei bin. Und das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann, mal zu spielen. Ich sehe da natürlich Vor- und Nachteile. Also es liegt wahrscheinlich nicht jedem, aber das ist wirklich ein Spiel, das man einfach mal testen sollte. Wie ich finde.
Ja, vor allem dann auch die neueren Editionen, die halt auch ein bisschen an modernere Spielgewohnheiten halt angepasst sind. Bei den alten Titeln kann es, glaube ich, ein bisschen schwierig werden, aber es macht schon Spaß, ist schon toll, trotz der ja, rundenbasierten Kämpfe. Ne? Du siehst ja, ich habe allein schon wegen der strategischen Ebene ja ewig gespielt. Ne? Ja, und ich glaube, damit sind wir dann auch heute mit unseren Spielerinnerungen für heute durch. Und schauen dann mal, was wir dann so für unsere nächste Spielerinnerungsepisode, da kommt bestimmt noch 1-2 Episoden, wo wir über Spiele reden, die uns halt so ja nachhaltig so ein bisschen beeindruckt haben oder über die wir halt viel nachgedacht haben. Und in diesem Sinne sagen wir dann erstmal Tschüssi.
Ciao.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net